Im Jahr 1969, vor 40 Jahren, ging ein merkwürdiger Klang durch die Musikwelt. Eine unaufhörliche Abwärtsbewegung, die aber nie an ein Ziel gelangt. Eine akustische Täuschung. So wie die Zeichnungen von Treppen, die immer wieder an ihren Ausgangspunkt zurückführen. Eine solche Klangillusion ist nur mit dem Computer realisierbar. Sie entsteht durch mathematische Operationen am Rechner. Für den sind Klänge nichts weiter als ein binärer Zahlencode, ein mathematisches Erkennungsmuster, das sich aus Ziffern zusammensetzt.
Auch höchstwahrscheinlich dieses Mikro, was Sie mir gerade vor die Nase halten, mit wahrscheinlich einem Minidisc drin oder so. Also ohne diese grundsätzlichen Verfahren, die ab den 50ern erarbeitet worden sind, Digitalisierung von Klängen, gäbe es das alles heute nicht.
Das sagt Albert Gräf, Leiter der Abteilung Musikinformatik am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Mainz.
Und ein guter Teil dabei, wie auch zum Beispiel beim MP3-Verfahren, ist eben digitale Signalverarbeitung. Und die wurde zunächst bei den AT&T Bell Labs entwickelt für musikalische Anwendungen, interessanterweise.
In den Bell Laboratories in der Nähe von New York konstruierte der Physiker Jean-Claude Risset Klänge wie den eben gehörten, die dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen scheinen. Hier entstanden auch die ersten Computermusiksprachen, die der Informatiker Max Matthews entwickelte.
Und eines dieser entwickelten Verfahren, das nennt sich LPC, das ist die Abkürzung für Linear Predictive Coding. Das ist ein mathematisch relativ kompliziertes und avanciertes Verfahren.
Orm Finnendahl ist Leiter des Studios für elektronische Musik an der Freiburger Musikhochschule.
Und dieses Verfahren versucht, eine Sprachnachricht zu analysieren und dann diese Analysedaten über eine Leitung zum Empfänger zu übermitteln, wo sie dann wieder resynthetisiert werden. Und wenn man nun einen Ton oder ein Rauschen durch diesen Filter schickt, dann fängt dieser Filter an, so zu klingen, als würde ein Mensch sprechen.
»1961 synthetisierte Max Matthews zum ersten Mal eine menschliche Stimme mit dem Computer. Die Stimme seiner Frau, die das Kinderlied Daisy Bell eingesungen hatte.
Sie hat dieses Lied sozusagen gesungen. Und dieses Tonband wurde dann analysiert. Es wurden sozusagen die Zahlen, die eine Extraktion dieser Stimme sind, diese wurden daraus errechnet mit diesem Verfahren LPC. Und diese Zahlen wurden dann wieder verwendet, um einen synthetischen Klang herzustellen. Es war insofern eines der frühesten Beispiele für Klang, ich sag mal, Resynthese.
Digital errechnete Klangsynthesen gehören heute zu unserem Lebensalltag. Wir sind von Klängen umgeben, die Computer aus binären Zahlenreihen errechnet haben. Auch die Datenreduzierung, die ein MP3-Player vornimmt, beruht auf einer Klangsynthese.
Da stecken natürlich sehr ausgefuchste mathematische Verfahren dahinter. Bei MP3 ist es also die Methode, dass man sozusagen erstmal eine Frequenzanalyse eines Signals macht. Das ist eine mathematische Analysemethode, wo dann auch noch gewisse psychoakustische Erkenntnisse drin stecken. Und hinterher baut man das sozusagen in einer Art Synthesizer eigentlich wieder zusammen.
Auch die Stimme von Musikinformatiker Albert Gräf, so wie sie hier gerade erklang, ist eine vom Computer errechnete Synthese. Die Frequenz- oder Fourier-Analyse, mit der das möglich wird, geht zurück auf den französischen Mathematiker Jean-Baptiste Fourier, der bereits am Beginn des 19. Jahrhunderts zeigte, dass jeder Ton in einzelne Bestandteile zerlegt werden kann, die Sinusschwingungen. Ihre Anteile sind charakteristisch für die jeweilige Klangfarbe eines Tons, erläutert der Berliner Mathematiker Erhard Behrens.
Fourier-Analyse ist ja, wenn ich es mal auf die Atomtheorie übertrage, der Versuch, allgemeine Töne aus einfachen Tönen zusammenzusetzen. In der Atomtheorie, jedes Molekül ist aus einfachen Bausteinen, den Atomen, zusammengesetzt. Aber die Fourier-Theorie ist auch konstruktiv in dem Sinne, dass sie es gestattet, wenn ich diese Schwingungsform sehe, dass sie dann die Anteile der einzelnen Schwingungen sofort ausrechenbar macht. Und das wäre ungefähr so, als wenn man aus dem Geschmack eines Kuchens sofort analysieren könnte, was die Anteile an Zucker, Mehl, Ei und so weiter gewesen sind.
Die Fourier-Analyse macht es möglich, akustische Signale in ihre Bestandteile zu zerlegen. Das umgekehrte Verfahren ist die Fourier-Synthese, die Erzeugung beliebiger Signale.
Das ist genau der Punkt, dass man also, wenn man ein Instrument möglichst gut nachmachen möchte, dass man sich dann das Fourier-Spektrum dieses Instruments ansieht und das dann synthetisiert, indem man die Fourier-Anteile wieder zusammensetzt.
Ein Musikcomputer ist heutzutage nicht nur in der Lage, mit ausgeklügelten Rechenprogrammen synthetische Klänge zu erzeugen, die realen Vorbildern entsprechen, er kann sie auch eigenständig zu Musik formen, zu Musik etwa, die wie Bach klingt. Um das zu erreichen, muss der Computer dem originalen Bach erst einmal mit jeder Menge mathematischer Methoden zu Leibe rücken, um ihn zu verstehen, erklärt Musikinformatiker Albert Gräf.
Die Musik lebt ja aus dem Wechselspiel zwischen dem, was man erwartet und dem, was dann tatsächlich kommt. Und auf der Basis kann man Analysen beispielsweise mit stochastischen Methoden, also Wahrscheinlichkeitsrechnung machen. Gerade bei Bach hat man das gemacht und da sind auch verschiedene Ansätze verfolgt worden, wie man Strukturen in der Musik erstmal entdecken kann und das dann einsetzen kann, um im Umkehrschluss wiederum Musik daraus zu erzeugen. Man versucht eben auf die Art zu verstehen, welche Strukturen eigentlich sozusagen sinntragend in der Musik sind.
Wir hören hier zwar einen leibhaftigen Pianisten, die wie Bach klingende Musik aber, die er spielt, hat der Computer errechnet. Der amerikanische Komponist David Cope entwickelt Computerprogramme, die musikalische Stilanalysen anfertigen und in diesem Stil dann selbst komponieren können. Eine solche Analyse kann auf Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung erfolgen, mit Hilfe der sogenannten Markov-Ketten. Auch Orm Finnendahl verwendet sie in seinen Kompositionen.
Markov-Ketten sind spezielle stochastische Prozesse, die sich beschäftigen mit der Abfolgewahrscheinlichkeit von Ereignissen. Das heißt, ich nehme als Beispiel mehrere Musikstücke und schaue mir an bei den Musikstücken, welche Akkorde folgen auf welche anderen Akkorde und kann darüber eine bestimmte statistische Auswertung machen und kann diese statistische Auswertung nun umgekehrt dazu nutzen, selber Akkordfolgen zu generieren, die ähnliche statistische Eigenschaften enthalten. Das heißt, ich schaue mir an, wie oft taucht der Akkord A nach einem Akkord B, nach einem Akkord C auf und entsprechend generiere ich dann einen Satz, der ähnliche strukturelle Eigenschaften hat. Und diese Ergebnisse sind für den Laien zumindest doch sehr verblüffend, weil man das Gefühl hat, dass es richtig musikalische Werke sind.
Diese Musik im Stil des Renaissance-Komponisten Josquin des Prez hat Orm Finnendahl mit Hilfe von Markov-Ketten erstellt. Aus den ermittelten Wahrscheinlichkeiten verschiedener Josquin-Kompositionen baut der Computer per Zufallsverfahren neue Renaissance-Musik.
Der Computer könnte also endlos dann in dieser Art von Stil weiterschreiben und Sie werden auch sehr viele Zitate hören, weil er natürlich auch dann auf die Dinge kommt, auf die Josquin selber auch gekommen ist. Aber es ist keineswegs so, dass das, was der Computer dann liefert, perfekte Renaissance-Musik ist. Aber es ist sicherlich möglich, heutzutage mit einem sehr, sehr intelligenten Algorithmus und sehr guten Vorlagen etwas zu erzeugen, was dann im Ergebnis sehr überzeugend ist.
Der Musikcomputer ist heutzutage ein omnipotentes Musikinstrument und das nicht nur in der avancierten Musik. In der Unterhaltungskunst und für den Laienmusiker ist er ebenfalls eine universale Musikmaschine.
Der Computer gibt einem da Freiheiten, weil er einen bei vielen Sachen unterstützt, die man sonst nicht machen könnte. Man kann als Hobbymusiker sich zum Beispiel behelfen, wenn man alleine spielen muss, dass man ein Computerprogramm hat, was einem mit diesen aleatorischen Methoden ein sehr überzeugendes Arrangement für die ganze Begleitband liefert, sodass man eine Band hat, mit der man spielen kann.
Die Münchner Songwriterin Lydia Daher hat eine CD ganz alleine mit dem Arrangementprogramm Garage aufgenommen. Dieses Programm setzt einzeln eingespielte Töne oder Motive zu Begleitfiguren zusammen und erstellt so komplette Songarrangements. Die Möglichkeiten, Musik mit Rechnerprogrammen zu analysieren, haben auch auf musiktheoretischem Gebiet zu neuen Entwicklungen geführt. Mittlerweile gibt es den Zweig der mathematischen Musiktheorie. Die herkömmliche Musiktheorie, die mit Hilfe von Funktionsharmonik oder Stufentheorie Musik zu verstehen versucht, ist aus der Sicht des Mathematikers für eine computergesteuerte Musikanalyse viel zu ungenau.
Also es geht darum, mit exakteren Methoden heranzugehen, um formale Strukturen an Musik erkennen zu können. Das ist das eine. Zum anderen, wenn Sie solche Kompositionsalgorithmen entwickeln, dann brauchen Sie die mathematische Musiktheorie eigentlich als Grundlage, um zu verstehen, was Sie da tun.
Vorreiter der mathematischen Musiktheorie ist der Schweizer Mathematiker Gerino Mazzola. Er analysiert Musik mit Hilfe räumlich-geometrischer Modelle und versucht, musikalische Naturgesetze mathematisch nachzuweisen, wie zum Beispiel die besondere Bedeutung der Dur- und Moll-Tonleitern. Die Musikwissenschaft reagiert bislang noch eher verschnupft auf die mathematische Offensive. Auch der Musikphysiologe Eckhard Altenmüller hält die Kalkulationen der mathematischen Musiktheorie für etwas zu spitzfindig, obwohl er mit neurologischen Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen kommt wie Mazzola.
Man kann mit völlig unterschiedlichen Mitteln zu dem ähnlichen, doch der Realität gegebenen Verhältnis kommen. Ich meine, das ist halt ein Faktum, dass Dur und Moll bevorzugt gehört werden. Und Mazzola versucht das Ganze jetzt eben, wie übrigens auch schon viele Mathematiker vor ihm, in eine Formel zu bringen. Und das, was diese Formeln auszeichnet, ist, dass sie in einem bestimmten Rahmen funktionieren, aber das, was wirklich das Großartige ausmacht, eben nicht erreichen können. Der komplexeste Computer ist eben doch noch unser eigenes privates Gehirn. Und deswegen glaube ich, dass wir die Musik mit Sicherheit nicht auf irgendeinen gearteten Algorithmus zurückführen können.
Vielleicht steckt hinter dem Versuch, die Musik auf eine möglichst einfache und allgemeingültige Formel zu bringen, auch ganz einfach der romantische Wunsch, die Welt verstehen zu können. Das Phänomen Musik mit Hilfe der Mathematik restlos zu entschlüsseln, hält aber auch der Mathematiker Erhard Behrens für eine vergebliche Hoffnung.
Sie kann vieles über die Struktur aussagen, sie kann interessante Zusammenhänge aufzeigen, aber das, was das Allerwichtigste an der Musik ist, dass man sich von der Stimmung her stark beeinflussen kann, da ist die Mathematik sicher nicht die richtige Wissenschaft dafür. Für Mathematiker spannender sind eigentlich so Sachverhalte, die das Akustische an sich betreffen. Also Mathematik, die etwas zu tun hat mit akustischen Wahrnehmungen, was ein bisschen allgemeiner ist als die Musik.
Der Rest, der hat nichts mit Mathematik zu tun. Es wäre schlimm, wenn die ganze Welt nur aus Mathematik bestünde. One, two, three, four, five, six, seven, eight.